Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Ja, ich will mit dir über so den Weg Gottes für unsere Ehen sprechen, weil ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast in den letzten Tagen, aber die Scheidungsquote liegt bei 40% fast in unserem Land. Okay? Es ist quasi 40-60 die Chance, dass deine Ehe eines Tages gut gehen wird. Ich weiß nicht, was das in dir hervorruft, aber das ist keine gute Zahl. Okay, das ist eine furchtbare Quote. Vor allen Dingen, weil die 60% der Ehen, die es bis zum Ende machen, das heißt ja nicht, dass du glücklich verheiratet bist, sondern einfach nur, dass du dich nicht hast scheiden lassen. Und das ist nicht der Mindestanspruch an deine Ehe, okay? Sondern wir wollen, dass du richtig, richtig glücklich verheiratet bist. Und dennoch so 40-60, wisst ihr, in keinem anderen Bereich unseres Lebens würden wir uns mit dieser Quote zufrieden geben. Keiner von uns sagt, okay, 40-60, damit kann ich leben. Wenn du jetzt im Ferienflieger nach Malle sitzt und der Pilot sagt am Anfang, hey, es gibt eine 60-prozentige Chance, dass wir ankommen, dann würde jeder von uns schnell das Flugzeug verlassen, oder? Wenn du wüsstest, dein Frühstücksmüsli, die Chance steht bei 40%, dass du davon Krebs bekommst. Du würdest ja das nicht mehr fressen. So, ne? Du würdest dir schnell eine Alternative suchen für dein Leben. Was ich dir sagen will, ist Folgendes. Wir brauchen eine andere Art und Weise, Ehe und Beziehung zu leben. Amen. Weil wenn wir den Weg gehen, den jeder geht, werden wir an dem Ziel enden, wo jeder endet. Und dieses Ziel lautet 40-60. Okay, 60%. Toi, 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 dass es gut geht in deiner Ehe. So, ne? Und deshalb ist es so wichtig für uns, immer wieder über Gottes Prinzipien zu sprechen. Weil Gott zeichnet uns einen Weg, wie wir Ehe leben und Partnerschaft leben, der so lebensbringend ist und so anders ist, als die Welt ihn lebt. Und ich wünsche mir so, dass du da hinkommst. Schau mal, 1. Mose 2. Gott hat den Mann gemacht und Adam war zu dem Zeitpunkt noch allein. Ich will dir mal kurz zeigen, was wir da lesen. 1. Mose 2, ab Vers 18. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögel. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welchen Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr, Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte, brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam. Ich finde das so Hammer, weil der Text sagt uns, Adam hat sich vorher so ein paar Tiere angeguckt. So, ne? Er sah wahrscheinlich die Giraffe und dachte sich, das ist ja witzig, wie die aussieht. Der Elefant irgendwie, was ist das da vorne in seinem Gesicht? So die Katze, eine Katze. So, ne? Aber dann hat er endlich diese Frau und er sieht Eva mit ihren langen Haaren, die genau das bedecken aus den Kinderbibeln, was sie auch bedecken sollen. Und er denkt sich, preis dem Herrn, endlich habe ich eine Frau, die zu mir passt. Und das ist so mein Wunsch für unsere Ehen. Nicht, dass wir denken, Mann, das ist spooky, boah, wer ist da nur jeden Morgen in meiner Küche, sondern dass wir unseren Ehepartner sehen und denken, preis dem Herrn. Danke, Jesus, dass du mich beschenkt hast mit einer Frau, einem Mann an meiner Seite. Sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen. Das machen wir nicht, wir bleiben bei Frau. Denn sie wurde vom Mann genommen. Deshalb, ne? Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die Beine zu einer Einheit werden. So, ne, ich glaube, ich bediene kein Klischee, wenn ich sage, dass Frauen im Vorfeld der Ehe sich mehr Gedanken machen über die Ehe als Männer. Ja, ich weiß ganz genau, wie das bei uns war. Karen habe ich kennengelernt, da war ich 23 und 21, danke, ist richtig. Wir haben geheiratet, da war ich 23. Gehst du nicht eigentlich sonst in den ersten Gottesdienst? Ja. 23, da haben wir geheiratet und wir sind seit 12 Jahren verheiratet. Und ich empfinde das so, dass wir sehr glücklich verheiratet sind. Ich habe gestern gefragt, sicherheitshalber, Sie empfinden das auch so. Und ich finde auch, wir sind quasi so glücklich verheiratet wie noch nie. Es ist wirklich so in unserer Ehe. Ich habe das Gefühl, sie wird immer besser. Und ich bin Jesus da sehr dankbar für, weil wir sind sehr verschieden. Und Karen, wir haben uns verlobt. Und ich meinte vorher immer zu Karen, hey, lass uns doch anfangen, unsere Ehe zu planen, wenn wir verlobt sind. So am Abend unserer Verlobung macht sie den Computer auf und zeigt mir so einen Ordner. Alles voll kategorisiert, organisiert, Sachen gepinnt. Freunde, die Hochzeit war fertig geplant, es fehlte nur noch der Mann. Ja, also das war meine Frau. So, da waren ganz klare Vorstellungen, auch dann in der Hochzeitsvorbereitung, sehr klare Vorstellungen darüber, wie die Dinge so zu laufen haben. Und so war das sicherlich bei dir auch. Ich meine, wer von euch, Frau mit Handzeichen, ja, wer von euch hat im Vorfeld viel darüber nachgedacht, wie du diese optimale schöne Hochzeit hast mit diesem optimalen schönen Mann und dann eines Tages dieses optimal schöne Haus beziehst? Irgendjemand der Frauen, der so gedacht hat? Ja, einige. Sei doch ruhig ehrlich. Na klar hat man darüber nachgedacht. So, und jetzt ihr Männer mit Handzeichen. Wer von euch hat gedacht, du wirst heiraten, zweimal am Tag Sex haben und so sieht deine Ehe aus? Männer? Ja. Wer von euch träumt immer noch? Ja. Wir haben einfach Erwartungen. Sie sind sehr unterschiedlich, wenn es um die Ehe geht. Und tatsächlich ist es so, dass viele enttäuscht sind. Dann lebst du ein paar Jahre die Ehe und du denkst dir, Mann, wo ist das, was ich mir so gewünscht habe? Und ich hatte diese hohe Erwartung. Die Sache ist die, wir brauchen eine neue Art und Weise, die Ehe zu leben. Jesus will das. Ich will das nochmal sagen. Jesus hat für dich eine glückliche Ehe. Vielleicht hast du sie noch nie gesehen, vielleicht haben deine Eltern sie dir nicht vorgelebt und du kommst aus viel Zerbruch und Schmerz. Aber Jesus hat eine andere Quote für dich als 60 zu 40. Und wir wollen das in dieser ganzen Reihe so miteinander entdecken. Wie gesagt, Karen und ich, wir sind sehr unterschiedlich. Es gibt kaum eine Sache, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, wo wir beim ersten Mal die gleiche Meinung haben. Sondern wir sehen Dinge in der Regel immer unterschiedlich. So, ne? Karen ist auch, wir sind einfach ganz anders. Lass dich von ihren schönen Augen und den süßen Grübchen nicht blenden. Karen hat Fuego. Ja? Die Frau ist temperamentvoll. So, und ich kann auch ganz schön kompliziert sein und ein ganz schöner Dickschädel. Okay, und wir schauen so zurück auf 12 Jahre Ehe und meine Frau ist da sehr nostalgisch und die feiert das total und wir haben dieses schöne Hochzeitsbuch und dann gucken wir uns immer das so an und reden über die Sachen und feiern das, was so passiert ist in diesen 12 Jahren. Aber wenn wir so zurückschauen, dann ist uns eine Sache sehr bewusst. Die ganze Sache funktioniert nicht so gut, weil wir so gut darin sind, Eheleute zu sein. Echt, ich kann euch das sagen. Das funktioniert nicht, weil wir so diszipliniert sind und so durchgefrommt und bei den Kruses einfach der Segen liegt er. Aber das, weißt du, der Grund, warum bei den Kruses der Segen liegt, ist, weil Jesus im Zentrum unserer Ehe ist. Wirklich. Es ist eine übernatürliche, nicht menschliche Kraft, die unsere Ehe auszeichnet. Und ich weiß, das gibt es für dich. Und ich will unsere Reihe mit diesem Thema starten. Jesus im Zentrum deiner Ehe. Weil ich weiß, dass das deine Ehe verändern wird. Weißt du, mit Jesus im Zentrum meine ich nicht, ihr seid beides Christen. Weil du wirst mir recht geben, nur weil ihr beide sagt, ihr seid Christen, heißt das noch lange nicht, dass sich eure Ehe um Jesus dreht. Denn nur weil du an Jesus glaubst, heißt das nicht, dass Jesus im Zentrum deines Lebens ist. Aber das ist, was ich heute meine. Okay, eine Ehe, die sich um Jesus herum versammelt, mit allem. Du musst nun wissen, dein Leben dreht sich bereits um etwas. Und auch deine Ehe dreht sich bereits um etwas. Bei den allermeisten von uns, wir stehen selbst im Zentrum unseres Lebens. Okay, es geht darum, Hauptsache dir wird gedient, du willst glücklich werden, Hauptsache du hast Spaß und so weiter und so fort. Das ist bei ganz vielen Menschen so. Du stehst im Zentrum deines kleinen Universums und dann heiratest du eines Tages einen anderen Menschen und wahrscheinlich steht er auch im Zentrum seines Universums und du fragst dich, hey, warum finden wir, warum wären wir nicht glücklich? Ganz einfach, weil ihr nicht dienen könnt. Okay, weil jeder ist sich selbst der Nächste und du denkst dir, hey, warum machst du immer Dinge anders als ich? Mach doch so, wie ich es will und so weiter und so fort und die Bombe platzt und du bist sehr enttäuscht, weil du einfach im Zentrum deines Lebens stehst und ich sag dir, hey, das bietet sich nicht an, das wird dein Leben nicht tragen, wenn du der Mittelpunkt deiner Welt bist. Bei ganz vielen anderen Ehen sind die Kinder im Zentrum der Ehe. Ja, die kleinen Süßen, dem man das ganze Leben ermöglichen muss. Und man dreht sich um sie und wir helikoptern um sie herum. Und man hat gar keine Zeit mehr zu zweit. Und man hat keine Zeit mehr, sich in seine Ehe zu investieren. Und eines Tages, irgendwann in 10 Jahren, hoffentlich 14 Jahren so, ne, wenn die Kinder dann ausziehen und man wieder zusammen ist, alleine, dann wundert man sich, hey, wer ist diese fremde Person in meiner Küche? Weil ihr habt die ganze Zeit nicht mehr miteinander verbracht, sondern alles drehte sich um die Kinder. Was ich dir sagen will, Kinder sind wichtig und es ist wichtig, dass ihr euch viel investiert, aber sie bieten sich nicht an, dass ihr eure Ehe um sie dreht. Und es gibt verschiedene Dinge. So, Geld ist bei einigen im Zentrum, die Karriere, das Image, was auch immer es ist. Unsere größten Probleme im Leben gehen darauf zurück, dass etwas in der Mitte unseres Lebens ist, das uns nicht trägt. Okay, das nicht dafür gedacht ist, in der Mitte unseres Lebens zu sein. Und das ist die große Lüge für Partnerschaft, die da draußen in der Welt ist und die wir oft glauben. Wisst ihr, man lernt jemanden kennen und man sagt, hey, wow, ich habe den einen gefunden. Ich habe die eine gefunden. Und dann sagen wir Dinge wie, wow, endlich, du vervollständigst mich. Jetzt plötzlich machen alle Liebeslieder Sinn. Wenn ich dich sehe, so, ne, mein Herz, ich bin voller Schmetterlinge und Gänsehaut. So, ne, du bist die Liebe meines Lebens und endlich ist mein Leben vollständig. Weißt du, und dann hast du diesen Partner, wo du sagst, hey, du machst mich vollständig. Und irgendwann, nach ein paar Wochen und Monaten, musst du einfach feststellen, diese Person ist auch einfach nur ein oller Sünder. Ja, und auch diese Person verletzt dich. Und auch diese Person spielt nicht immer nach deinen Regeln. Und plötzlich ist dein Herz zerbrochen, weil das, was dich vollständig gemacht hat, hat dich irgendwie im Stich gelassen. Du kommst raus aus dieser Partnerschaft und wieder bist du auf der Suche nach dem einen, der eine. Und du findest wieder diese eine Person, die sich jetzt wirklich, wirklich, die wirklich die Liebe deines Lebens ist. Und du probierst es mit dieser anderen Person und du stellst sie ins Zentrum deines Lebens. Und dein Leben dreht sich um diesen Menschen, nur um wieder festzustellen, dass sie dich verletzt. Und dann gehst du raus und suchst dir eine andere Person. Das ist genau, was wir tun oft, beziehungsweise was die Welt lebt. Hey, ich versuche, mein Herz zu füllen mit einer Person. Aber kein Mensch auf dieser Welt kann dir geben, was du wirklich brauchst an Liebe. Kein Mensch hat von Gott die Berufung, Zentrum deines Lebens zu sein. Es kann nur Jesus. Wisst ihr, wie gesagt, ich bin sehr glücklich verheiratet. Also wirklich, Karen, das ist der Hammer, mit ihr zusammen zu sein. Aber Karen hat mich nicht glücklich gemacht. Ich war glücklich lange, bevor ich Karen getroffen habe. Ich war vollständig lange, bevor ich mit Karen in die Ehe gegangen bin. Weil ich Jesus hatte. Okay, ich war nicht vorher ein halber Mensch. Dann kam Karen dazu, plötzlich war ich ein ganzer Mensch. Sondern ich war ein ganzer Mensch. Ich war absolut fest im Leben. Wisst ihr, Jesus hatte ein recht erfülltes Leben. Würdet ihr das auch sagen? Jesus hatte keine Beziehung. Er war nicht verheiratet. Es ist tatsächlich möglich, Single zu sein und glücklich zu sein. Stell dir vor. So, ne? Warum? Weil Jesus ist wirklich alles, was du brauchst in deinem Leben. Von daher, du musst dein Leben und deine Ehe um Jesus herum ordnen und du wirst erleben, wie er deine Ehe mit Leben füllt. Pass auf, ich habe mal euch eine allererste Lücke mitgebracht. In einer Jesus-zentrierten Ehe ist Jesus die Eins und der Ehepartner die Zwei. In einer Jesus-zentrierten Ehe ist Jesus die Eins und der Ehepartner die Zwei. Schaut mal, Jesus wurde eines Tages gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er hat nicht gesagt, hey, liebe deinen Ehepartner mit ganzem Herzen, sondern er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das Größte und Erste. Das Zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hey, weißt du, wenn du Jesus gefunden hast, dann hast du den einen gefunden. Wenn du deinen Partner nun findest, dann findest du nicht die Eins deines Lebens, sondern du findest höchstens die Zwei. Und von daher will ich dir so Mut machen, wenn du Single bist, Folgendes zu tun, dass deine nächste Lücke, ich wachse in der Beziehung zu meiner Eins, während ich mich auf meine Zwei vorbereite. Okay, ich will dir so Mut machen, dass wenn du deine Zwei noch nicht gefunden hast, dass du alles, was du hast an Zeit, an Energie, an Leidenschaft dort hineinsteckst, deine Eins, Jesus, immer besser kennenzulernen. Okay, einige von euch, du wirst vielleicht wütend, wenn ich das jetzt sage. Okay, weil Grille, wenn du wüsstest. Und so weiter und so fort. Aber ich will es trotzdem sagen, weil ich glaube, dass es wahr ist. Hey, wenn du jetzt hier gerade bist und Single bist, du wirst nie wieder in deinem Leben so viel Zeit haben wie jetzt gerade. Ja? Alle Leute mit alle Eltern in diesem Raum verstehen gut, was ich meine. Du wirst nie wieder so viel Zeit haben wie jetzt. Von daher, was ich dir sagen will, ist, maximiere dein Single-Dasein für Jesus. Okay, nimm alles und schmeiß es auf Jesus. Diene in der Kirche. Mach eine Online-Bibelschule. Mach Missionstrupps. Strecke dich aus und wachse in deiner Beziehung zu deiner Eins. Und während du das tust, verändert er dein Leben. Okay, er macht dich zu der Person, die du sein musst, um ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau zu sein. In der Gegenwart Jesu verwandelt er dich und macht dich zu einem guten Partner. Von daher, schaut mal, was Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33. Da heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Andere Übersetzungen schreiben, und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Von daher, das ist besonders ein Hammervers für jeden, der auf der Suche ist nach einem Partner. Jesus sagt, hey, wenn du nach meinem Reich trachtest, wenn du mich suchst und mich zur Priorität machst, wenn du all in gehst mit mir, hey, mach dir keine Sorgen um all die anderen Dinge. Ich werde mich drum kümmern. Es wird passieren. Okay, deine Sorge ist, suche mich. Und ich kümmere mich um alles, was du suchst. Okay, ich kümmere mich um alles, was du in deinem Leben brauchst. Ich finde es ein Hammervers. Das war tatsächlich die Phase meines Lebens, wo ich Karen kennengelernt habe. Also es war in meiner Geschichte und ich kann dir das bestätigen. Ich habe, als ich Karen gefunden habe, eigentlich gar keine Frau gesucht. Ich habe eigentlich auf gar keinen Fall irgendwie meine Freundin gesucht, weil Karen ist meine allererste Freundin, die ich habe. So, ich sage das mit so ein bisschen Stolz, weil es ein recht holpriger Weg dahin war. Aber ich war immer nicht auf der Suche nach einer Freundin. Ich habe das Konzept auch immer nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein, weil ich dachte mir immer, hey, wozu brauche ich eine Freundin? Also ich kann nicht das machen, was meine Kumpels mit ihren Freundinnen machen. Das heißt, und ich habe noch andere Dinge zu tun und Freunde habe ich genug. So, ne, wozu brauche ich also eine Freundin? Und das war tatsächlich das, was ich Karen gesagt habe. Ich habe sie kennengelernt in einer Kirche, wo ich Praktikum gemacht habe und sie hat mich predigen gesehen und ihr Herz ist mir zugeflogen. Ich habe sie in der Crowd, haben ihre Augen geleuchtet und sie wollte mich. Als ich gestern meinte, hey Schatz, ich erzähle kurz, wie wir uns kennengelernt haben, meinte sie, hey, erzählst du deine Geschichte oder meine Geschichte? Ich erzähle meine Geschichte, weil ich habe das Mikrofon. Nee. Also, bei mir war das auf jeden Fall so. Ich habe Karen kennengelernt und ich habe mich wirklich von jetzt auf gleich richtig doll in sie verliebt. Karen hat ein paar Minuten gebraucht. Wir haben uns dann geschrieben über StudiVZ und über ICQ und wir haben uns so kennengelernt und du weißt schon, hey, wenn ein Mann lange schreibt, dann ist da irgendwas hinter, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass so viele Männer das toll finden. Und wir haben uns lange Briefe geschrieben und dann haben wir uns das allererste Mal getroffen in Frankfurt. Das war Hammer, weil Karen und ich, wir sind was essen gegangen und sie hat sich ein Weizenbier bestellt. Und das war richtig attraktiv an ihr und ich dachte mir, Hammer, so verkehrt scheint die nicht zu sein. So, und dann hatten wir uns für ein zweites Mal verabredet und ich war recht nervös vor diesem Treffen, weil ich hatte vorgenommen, ihr etwas sehr Wichtiges zu sagen. Und so ist es dann auch gekommen, ich war total aufgeregt, ich meinte zu ihr, Karen, Folgendes muss ich dir erklären, ich bin nicht auf der Suche nach einer Freundin, sondern ich bin auf der Suche nach einer Frau. Und wenn du dir vorstellen kannst, irgendwie mich zu heiraten, dann macht das Sinn, dass wir uns wieder treffen. Aber wenn nicht, dann lass uns das nicht machen, weil ich brauche keine Freundin. Ich habe genug Freunde. Ich suche eine Frau. So, ich habe ihr quasi beim zweiten Treffen einen Antrag gemacht. Ich weiß zwar nicht, wie dein Vater heißt und was deine Mutter so macht, aber hey, wärst du bereit, mich zu heiraten? Und Karen hat ja gesagt übrigens. Sie meinte dann, hey, ich kann mir das vorstellen. So, ne? Und das war total Hammer. Und wir haben dann gedatet und dann auch bald geheiratet. Aber was ich dir sagen will mit dieser ganzen Geschichte ist, hey, verschwende deine Zeit nicht mit anderen Kram, so, ne? sondern trachte nach Gott, such ihn. Das war genau mein Leben. Ich habe gesagt, hey Gott, ich will all in gehen mit dir. Ich will wissen, wer bin ich? Ich will dich besser kennenlernen. Und plötzlich hat er mir Karen geschenkt. Eine gute Gefährtin an meiner Seite. Und das wird auch in deinem Leben passieren. Ich verspreche das, weil die Bibel nicht lügt. Wenn du nach Gottes Ding trachtest, dann kümmert er sich um deine Dinge. Von daher, wachse in deiner Beziehung zu deiner Eins, während du dich auf deine Zwei vorbereitest. Und für uns Verheiratete will ich das hier sagen, ich suche die Eins mit meiner Zwei. Okay, das ist Hammer und kraftvoll und etwas, das absolut eure Ehe verändern wird. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt mit uns darüber rede, was das alles sein könnte, rede ich heute über eine Sache, die eure Ehe am meisten verändern wird. Weißt du, weil ich könnte jetzt eine lange Liste daraus machen, ne? Wir können darüber reden, wie wichtig es ist, Bibel zu lesen, gemeinsam in Gottesdienst zu gehen, vielleicht mal zusammen eine Kleingruppe zu starten, zu beten, all diese Dinge zu tun, zu dienen. Und ich weiß ganz genau, in dir ruft diese Liste das Gleiche hervor wie in mir. Sie ist so lang, viele Dinge, die noch nicht gemeinsam passieren, dass man so erschlagen davon ist, dass gar nichts stattfindet. Und deshalb dachte ich, hey, wir alle können eine Sache tun und dazu will ich uns jetzt ermuntern. Okay? Also ich dachte mir, eine Sache können wir alle machen. Ja, wir können alle eine Sache machen. Wir können alle nicht fünf Sachen machen, vielleicht so, ne, aber wir können alle eine machen. Und ich will über diese eine Sache sprechen und ich will uns herausfordern, diese eine Sache zu tun. Sie ist sehr leicht. Es ist nur eine Sache. Es ist sehr einfach. Und zwar diese hier. Betet zusammen. Okay, betet zusammen. Und ich wusste, dass ich nicht viele Hallelujas abgreife. Mit dieser Lücke. Weil ich weiß ganz genau, einige von uns denken, wir werden zusammen beten. Herr Grille, sag meinem Mann endlich, dass wir zusammen beten sollen. Und andere denken, Mist, wäre ich mal heute zu Hause geblieben. So, ne? Hätten wir mal online geguckt, weil das ist jetzt natürlich ganz schön schwierige Situation, in die ich euch hineinbringe. Aber ich will dir sagen, hey, wenn ihr Jesus lieb habt, beide an Jesus glaubt, dann ist das die eine Sache, die ihr könnt. Ihr könnt das. Und es ist die eine Sache, die ganz viele andere wunderbare Dinge in eurer Ehe hervorrufen wird. Wirklich. Das ist eine Sache, sie stellt Jesus ins Zentrum eurer Ehe und bringt ganz viele wunderbare andere Dinge hervor. Weil wenn ihr schon mal miteinander betet, dann ist vielleicht die Hürde auch abgebaut, mal über eine Bibelstelle zu reden. Oder sich mal über die Predigt zu unterhalten. Okay, es ist die eine Sache, die sehr einfach ist, aber eine große Veränderung in eurer Ehe hervorrufen wird. Weißt du, gemeinsames Gebet macht euch zu einer geistlichen Einheit. Und das ist sehr kraftvoll. Es ist sehr kraftvoll, wenn wir im Gebet zusammenkommen, weil die Bibel redet immer wieder davon, dass Gott seinen Segen dorthin verheißt. Und ich will euch so bitten, dass ihr diese Entscheidung trefft und sagt, hey, wir werden zusammen beten. Weißt du, was das Gute ist, wenn ihr zusammen betet? Du wirst nicht den Teller auf jemanden werfen, mit dem du am Abend noch zusammen beten musst. Echt? Du wirst dich darum kümmern, dass dieser Streit aus dem Weg geräumt wird, weil du weißt, hey, heute Abend werden wir zusammen beten. Du wirst sie nicht doofe Kuh nennen, wenn du weißt, heute Abend musst du sie segnen. So, ne? Ganz viele Dinge werden nicht stattfinden, weil du einfach weißt, ihr werdet zusammen beten. Es ist kraftvoll. Es verbindet euch. Okay, Karin und ich, in der Bibelschule, wir waren auch immer im Gebetskämmerchen und haben auch gebetet, aber wirklich nur kurz gebetet, den Rest der Zeit geknutscht. So, ne? Was ich dir damit sagen will ist, es verbindet euch. Und das ist sehr gut in der Ehe. Es ist ein bisschen gefährlich vor der Ehe. Okay? Von daher, pass auf. Und ich dachte mir, wie nun können wir es machen? Wie kann ich es nun euch so verkaufen, dass wir alle sagen, wir machen es einfach? Weil es so kraftvoll ist und so einfach. Und ich dachte mir, wir starten alle bei Null. Okay? Wir alle sitzen im selben Boot und wir alle entscheiden uns heute zu denselben drei Sachen. Seid ihr bereit? Yes. Das allererste ist das hier. Betet kurz. Okay? Ich will dir so die Angst davor nehmen. Hierbei geht es nicht um eine Stunde Fürbitte für die Völker. Okay, hier geht es nicht um die geistliche Kampfführung gegen die territorialen Mächte in Ostwestfalen-Lippe, sondern hier geht es um eine Minute, okay? Oder lass uns sagen 30 Sekunden. 30 Sekunden Gebet füreinander, nicht länger, 30 Sekunden, startet. Lass uns alle mit 30 Sekunden starten. Du sagst, ja, Grille, ich hätte aber gerne eine Ehe, wo wir eine Stunde füreinander beten. Ja, aber du wirst niemals eine Stunde miteinander beten, wenn du nicht auch 30 Sekunden miteinander betest. So, ne? Fang klein an. Starte mit 30 Sekunden. Und dann, wer weiß, vielleicht seid ihr nächste Woche bei 2 Minuten. Und vielleicht seid ihr in 3 Wochen bei den Fürbitte für die Völker oder so, ne? Aber startet bei 30 Sekunden. Und ich glaube, das können wir alle. Jeder von uns kann das. Wir kriegen das alle hin, 30 Sekunden füreinander zu beten. Die zweite Sache ist die hier. Überlegt euch eine Routine. Okay, findet einen Moment gemeinsam, der jeden Tag passt. Überlegt euch, okay, wann können wir das immer machen? Weil es ist eine große Hürde, jeden Tag einen neuen Termin zu finden. Von daher findet jeden Tag den gleichen Moment, der passt. Und das ist Hammer. Wisst ihr, dass diese Routine mit dem Gebet vor dem Essen total gut funktioniert hat? Wer von euch betet vor dem Essen? Ja, wir alle. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht erstaunlich, dass wir alle vor dem Essen beten? Wisst ihr, warum wir das alle tun? Weil in unserem Kopf etwas passiert ist. Wir haben Essen und Gebet miteinander verbunden. Das ist eine Routine, die wir entwickelt haben. Wir wissen, okay, bevor wir essen, beten wir. Diese Routine musst du mit deinem Partner entwickeln. Dass du sagst, okay, bevor ich etwas tue, beten wir. Quasi bevor wir das Haus verlassen, beten wir. Und ihr werdet diese Routine entwickeln, dass wenn immer ihr das Haus verlasst, ihr vorher kurz miteinander betet. Oder dass ihr sagt, hey, nachdem die Kinder ins Bett gebracht wurden und bevor wir Netflix öffnen, beten wir. Ja, bevor wir glotzen, beten wir. Findet eine Routine und haltet euch an diese Routine. Und dann ist das absolut Wichtigste das hier. Das ist der dritte Punkt. Wenn ihr einen Tag verpasst habt, dann verpasst nicht auch den zweiten. Was ich damit meine ist, schaut, dass es etwas ist, das ihr jeden Tag tut. Aber seid nicht so enttäuscht, wenn es mal vergessen wurde, sondern startet einfach neu. Weil die Sache ist die, wenn ihr es einmal vergessen habt und dann noch den zweiten Tag vergesst, dann ist es wahrscheinlich, dass ihr den dritten Tag vergesst, den vierten Tag und plötzlich erinnert ihr euch, wenn ihr im Auto den Zettel findet von vor 6 Monaten Mitte des Jahres, dass ihr beten wolltet. So, ne, von daher sagt, hey, wenn wir einen Tag verpasst haben, gar nicht so schlimm, wir machen einfach heute weiter. Und dann zieht es durch. Okay, und betet. Hey, Freunde, das ist etwas, das können wir alle tun. Jeder von uns. Aber Krille, Gebet ist so privat. Und Gebet ist so intim. Hey, du machst ganz andere intime Sachen vor deiner Frau oder deinem Mann wahrscheinlich. So, ne? Wenn ihr beide Jesus lieb habt, dann könnt ihr das. Und es macht den Unterschied, es macht aus euch Menschen, die nicht einfach nur Christen sind, sondern es macht aus eurer Ehe eine Ehe, die sich um Christus dreht. Und das fängt sehr klein an. Schatz, komm doch mal nach vorne. Komm, wir geben ihm mal einen großartigen Applaus. Hi. Ja, wir sind seit 12 Jahren verheiratet und ich bin sehr dankbar über unsere Ehe und ich habe das ja auch schon gesagt, so, wir sind wirklich sehr, sehr glücklich verheiratet. Aber ihr müsst wissen, dass bei allem, wir sind sehr gesegnet und wirklich, wie Gott uns zusammengebracht hat, ist eine Geschichte an sich, die sehr lustig ist und wild irgendwie. Aber wir haben auch schon wirklich viel erlebt, was sehr schwer war in unserem Leben. Und wir waren auch schon sehr herausgefordert. Und wisst ihr, die eine Sache, die in unserem Leben den Unterschied macht, ist Jesus. Es ist wirklich Jesus. Ihr müsst uns das einfach glauben. Es ist nicht, weil Karen so super toll ist oder ich ein Pastor bin und super fromm oder irgendwie so Zeugs. Die eine Sache, die unsere Ehe funktionieren lässt, ist, dass Jesus im Zentrum unserer Ehe ist. Wisst ihr, und immer wieder fragen wir uns so, bei allem, was wir so erleben, hey, wo wären wir ohne Jesus? Ich meine, was wäre unsere Ehe ohne Jesus? Weil ohne Jesus, wir würden irgendwie hoffen. So, das ist alles, was wir hätten. Hätten wir Jesus nicht, wir hätten irgendwie die Hoffnung, dass es klappt. So hoffentlich klappt es, hoffentlich gehören wir zu den 60%, die es machen. Aber mit Jesus im Zentrum, ist es, er hält uns und er stärkt uns. Und weißt du, das ist, was Gebet macht. Gebet versammelt dich und deinen Partner um Jesus herum. In diesem Moment werdet ihr eins und er stärkt eure Ehe und er bringt euch zusammen. Sagst du, Krille, wir haben das aber noch nie gemacht. Ey, aber ihr könnt es ab heute machen. Ja, aber wir mögen uns gerade nicht so doll. Ja, dann entscheidet euch, dass ihr euch ab jetzt wieder doll mögt. Vergesst, was war und schaut nach vorne. Weil das hier hat Kraft. Und wir alle müssen irgendwann am Tag, wenn wir Ehen haben wollen, die anders sind und sich unterscheiden von den Ehen dieser Welt, diesen Moment haben, wo wir uns an die Hand nehmen und füreinander beten. Nicht lang. Ein kraftvolles Gebet, 30 Sekunden, das eure Ehe verändert. Herr Jesus, ich danke dir für Karen. Ich danke dir für dieses Geschenk, das du mir gegeben hast. Vater, und ich bete, wenn wir jetzt gemeinsam mit der Kirche uns aufmachen, dass du dich neu ins Zentrum unserer Ehe stellst. Vater, wir wollen eine kraftvolle Ehe, die sich um dich dreht. Und so bete ich, schenk uns das. Ich bitte dich, dass du Karen segnest in all den Herausforderungen, die heute noch stattfinden. Bitte flute ihr Herz mit deiner Liebe. Ich danke dir, dass du mir Karen geschenkt hast. Sie ist wirklich aus dem Himmel in mein Leben. Und ich will sie ehren und lieben, so wie sie es verdient. Im Namen Jesu, Amen.
Amen.
Guck mal, merkt ihr, was das macht? Das waren 30 Sekunden. Und das verbindet. Und es ist kraftvoll. Und es führt zu mehr. Weil wenn das stattfindet, können wir auch andere Dinge im Glauben gemeinsam angehen. Aber alles, was es braucht, ist, dass du damit beginnst. Es sind 30 Sekunden und ihr könnt es. Weißt du, was bedeutet das für dich, wenn du nicht verheiratet bist? Du wirst keine Jesus-zentrierte Ehe führen, wenn du selbst nicht Jesus-zentriert bist. Von daher tu genau das Gleiche. Fang an zu beten. Fang an, Jesus ins Zentrum deines Lebens zu stellen. So mach ihn zum Herrn deines Lebens und dreh dich um ihn. Und du wirst zu einer Person, die eine Jesus-zentrierte Ehe führen wird. Von daher lass uns diese Entscheidung treffen. Einmal am Tag nehmen wir uns an die Hand und beten füreinander. Und ich verspreche dir, diese Woche wird abgefahren gut werden. Echt, wir werden erleben, wie Jesus unsere Ehen stärkt und wir einen neuen Weg gehen, der voller Leben ist. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, der allererste Schritt ist, ich will Jesus zentriert sein. Ich will Jesus in meinem Leben haben. Ich will, dass mein Leben sich um Jesus dreht. Vielleicht ist es etwas, was du zum allerersten Mal heute sagst. Vielleicht ist es etwas, was du wieder neu für dein Leben sagen musst. Dann würde ich dich gerne dorthin jetzt einladen. Ich würde dich gerne in ein Gebet führen, wo du diese Entscheidung vor Gott festmachst und sagst, Jesus, ich will, dass du dich neu ins Zentrum meines Lebens stellst. Ich will, dass du ins Zentrum meines Herzens kommst. Ich will mit dir leben. Und wenn das dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Komm, wir machen mal alle gemeinsam die Augen zu. Und wir beten, Herr Jesus Christus, bitte fülle nun mein Herz mit deiner Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du meine Schuld vergibst und mich zum neuen Menschen machst. Ich stelle dich ins Zentrum meines Lebens. Mein Leben soll sich um dich drehen. Ich will dort nicht mehr stehen. Ich stelle dich ins Zentrum. Du sollst mein Gott sein. Und ich will dir nachfolgen. Danke, dass du mein Herz mit Liebe flutest. Und ich ein neuer Mensch bin. Allein durch deine Gnade. Ich will dir dienen. Und dein Kind sein. Und deinen Unterschied machen. Im Namen Jesu. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier in dieser Kirche. Ich danke dir für jedes Ehepaar, das hier ist und all die Pärchen, die dabei sind, sich kennenzulernen. Vater, wir beten, dass wir abgefahren gute Wochen vor uns haben, wo du wirklich ganz, ganz toll an unseren Ehen arbeitest. Jesus Christus, wir wollen dir allen Freiraum geben zu wirken und wir wollen uns heute für diese eine Sache entscheiden. Wir wollen dich ins Zentrum unserer Ehen stellen, weil wir wissen, Jesus, du bist unsere Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung. Es gibt kein Vertrauen auf das, was wir selbst können. Es gibt kein Vertrauen auf Bücher mit Ratschlägen, alles gute Dinge. Aber wir brauchen dich, weil wir wissen, wo der Herr das Haus nicht baut, da bauen alle Arbeiter umsonst. Und so geben wir dir allen Freiraum zu wirken und unsere Herzen neu zu machen und uns neu zueinander zu führen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Komm, wir geben Jesus mal einen riesigen Applaus.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.